Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 60. Sieben fiese Rhetoriktricks. So kontern Sie richtig. Teil 2. Sie wissen, dass für den Erfolg Ihrer Präsentation Ihre persönliche Wirkung verantwortlich ist und Sie wollen sich besser in Szene setzen. Sie möchten zeigen, was in Ihnen steckt, Ihre Stärken wirkungsvoll inszenieren und Ihre Zuhörer begeistern. Am 18. und 19. Juni 2018 findet wieder in Berlin mein Seminar durch persönliche Wirkung Ihren Auftritt stärken statt. Bis zum 15. Mai gilt noch der Early Bird Tarif. Und der Early Bird Tarif bedeutet minus 20%. Weitere Infos, weitere Termine finden Sie auf meiner Homepage www.birgit-schürmann.com/Seminare-Schürmann mit UE. Das Thema heute sind fiese Rhetoriktricks Teil 2. Und je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto spannender finde ich das und deshalb werde ich auch noch einen dritten Teil aufnehmen. Also das heißt, in dieser Folge erhalten Sie fieser Rhetoriktrick Nummer 4 und 5, in der nächsten Folge dementsprechend 6 und 7. Im Rahmen meiner Vorbereitung, da bin ich auf einen Blogartikel gestoßen im Internet. Wurde häufig geteilt, also ich war ganz beeindruckt, ob der Zahl, die da oben dran stand, wie häufig dieser Artikel geteilt wurde. Und dort habe ich gelesen, Manipulation ist eine Form von emotionaler Erpressung. Stimmt das eigentlich? Was meinen Sie zu dem Thema? Ist Manipulation nicht ein alltägliches Phänomen? Wollen wir nicht ständig, dass andere etwas für uns tun oder gerade nicht tun? Ebenso wie andere wollen, dass wir etwas für sie tun oder halt auch unterlassen? Das Wort Manipulation, das hat immer so einen negativen Beigeschmack. Das ist so negativ besetzt. Aber könnte man nicht manipulieren auch beeinflussen nennen? Also beeinflussen wir nicht immer. Also angenommen, Sie sprechen mit Ihrer Mutter. Reden Sie mit ihr nicht anders als mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin und dann wiederum anders mit Ihrem Chef oder Ihrer Chefin? Und warum ist das eigentlich so? Warum sprechen und verhalten wir uns in Gegenwart von verschiedenen Menschen unterschiedlich? Ja, warum zeigen wir von uns unterschiedliche Versionen? Ja, warum? Weil uns unser Gegenüber beeinflusst und weil wir unser Gegenüber beeinflussen. Weil jeder Mensch etwas in uns auslöst, was ein anderer Mensch nicht in uns auslöst. Ja, und streng genommen könnte man auch sagen, wenn wir jetzt unsere rhetorischen Fähigkeiten trainieren, dann wollen wir andere damit beeinflussen. Wir wollen, dass unsere Worte beeindrucken und in den Köpfen unserer Zuhörer bleiben. Meiner Meinung nach beginnt die Manipulation erst dann, wenn das, was ich tun soll, von meinem Gesprächspartner nicht offen ausgesprochen wird. Also wenn mein Gesprächspartner, natürlich auch meine Gesprächspartnerin, seine oder ihre Wünsche und Ziele nicht klar äußert. Wenn er oder sie nicht offen kommuniziert und Verstecken spielt oder wenn sich die Verhaltensweise für mich nicht fair anfühlt. Na, wenn mich die andere Person ja auch absichtlich täuscht oder überredet. Also so kurz gesagt, wenn ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun wollte. Ah, und ich habe so ein schönes Wort gelesen, das heißt der Ferkelfaktor. Und ich versuche das jetzt mal einzubauen, den Ferkelfaktor. Also ich starte heute mit einer Rhetorik-Taktik, die selbst dann, wenn jemand mit einem hohen Ferkelfaktor um die Ecke biegt, diesen auffängt. So, und zwar Taktik Nummer 4. Das ist die Wattebausch-Methode. Ah, ich finde das super. Ich finde die schlagfertige Antwort super. Denn diese Antwort, die passt in so vielen Situationen. Die hätte auch in meine Podcast-Folge Nummer 47 gepasst zum Thema Schlagfertigkeit mit dem Titel Gib mir 10 Minuten und dann habe ich die Antwort. Ja, warum heißt diese Methode die Wattebausch-Methode? Stellen Sie sich vor, ein Ziegelstein fällt in einen Container voller Watte. Was passiert? Der Ziegelstein versinkt, federt vielleicht nochmal nach, so stelle ich mir das vor, so wie früher in der Lenore-Werbung, so, und wird verschluckt. Und so funktioniert auch diese Methode. Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine Moderation. Die Firma hat Sie als Gast eingeladen. Sie sind das erste Mal dort. Die Atmosphäre ist angespannt. Unausgesprochene interne Konflikte liegen in der Luft. Nach etwa 2 Stunden da blafft sie ein Teilnehmer vor versammelter Mannschaft an. Selten habe ich so einen Mist gehört. Wumm! Alle Augen sind auf sie gerichtet. Die Aussage steht im Raum. Also sie spüren, dass die Menschen denken, oh, der Schlag unter der Gürtellinie, der schreit nach einer Antwort. Das dürfen sie sich nicht bieten lassen. Und sie sagen, okay, und was ist ihnen sonst noch aufgefallen? Diese Antwort entschärft jede Situation, vor allem, wenn sie unter der Gürtellinie getroffen wurden. Sie schiebt wirklich jedes Gespräch, das auf der Beziehungsebene gelandet ist, auf die Sachebene zurück. Das heißt, oder das bedeutet, Kontermöglichkeit 1, ob sie jemand in einem Verhandlungsgespräch, in einem Meeting oder auch beim Gerangel um einen Parkplatz attackiert mit, sie sind ja eine komplette Null oder sie vollpfosten, sie versagen auf ganzer Linie. Okay. Und was ist Ihnen sonst noch aufgefallen? Passt immer und lässt Sie in einem völlig anderen Licht dastehen. Die Wattebausch-Methode, die glänzt ja bereits durch Zurückhaltung. Ich will Ihnen aber noch eine zweite, also ebenfalls zurückhaltende Methode beschreiben, die intuitiv von ganz vielen Menschen genutzt wird. Weil viele sind von so einer Bemerkung, wie ich sie gerade beschrieben habe, erst einmal total geplättet. Und dann stecken sie auch ganz geschockt in ihren Reaktionen fest. Ich meine, wer steckt denn auch schon locker eine massive Beleidigung weg? Aber bei der nächsten Methode achten Sie bitte auf die nachfolgende Reaktion. Denn darin steckt Ihre Chance, den Spieß umzudrehen. Möglichkeit 2, die heißt ignorieren und weitermachen. Nehmen wir an, Sie halten eine Präsentation. Sie sind weiblich und das Publikum vorwiegend männlich. Leider läuft die Präsentation anders als geplant. Jetzt gibt eine Störung der anderen Störung die Klinke in die Hand. Und Sie versuchen noch das Beste aus der Situation zu machen und versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Einer der Zuschauer war die ganze Zeit mit seinem Handy beschäftigt. Auf einmal guckt er auf und ruft, haben Sie zugenommen? Von wann ist denn das Foto auf Facebook? Boah, das sind 8 Kilo. Die ganze Konzentration ist dahin. Alle holen ihre Handys raus und wollen das Foto von Ihnen auch mal sehen. Also angenommen, Sie entscheiden sich für die Variante, diesen Schlag unter Ihre Gürtellinie zu ignorieren. Dann empfehle ich auf jeden Fall, diesen Kandidaten zu warnen. Mit Ihrer Körpersprache. Sie legen eine Pause ein und sehen ihn nachdenklich an. Nicht vorwurfsvoll, nicht wütend, nachdenklich. Lassen Sie Ihren nachdenklichen Blick eine Weile auf ihm ruhen. Und dann fragen Sie ihn, sind Sie damit einverstanden, dass wir jetzt weitermachen? Und danach machen Sie mit einem betont konstruktiven Beitrag weiter. Möglichkeit 3. Es gibt Gesprächssituationen, in denen wirklich alle Stricke reißen. Und dann brauchen Sie auch ein Gespräch nicht unnötig aufrecht zu erhalten. Also beispielsweise in Verhandlungsgesprächen, wenn man partout keinen gemeinsamen Nenner findet. Oder wenn sich jemand absolut unfair verhält und die Situation eskaliert. Eine Pause im Gespräch oder auch zwischen dem aktuellen und dem nächsten Gespräch, die kann äußerst hilfreich sein. Emotionen beruhigen sich und alle Beteiligten haben die Möglichkeit, in sich zu gehen, was auch definitiv alle nutzen. Die Option, ein Gespräch abzubrechen, die steht Ihnen immer offen. Und das ist auch ein legitimes Verhalten, indem Sie die Initiative behalten. Das bedeutet keine Niederlage, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, Taktik Nummer 5. Das sind emotionale Appelle. Und unsere Emotionen, die sind in der Lage, ganz leicht unsere Vernunft auszuschalten. Emotionen und Gefühle, die setzen unsere Handlung in Gang. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, die werden von unseren Emotionen gelenkt. Beispielsweise kaufen wir zu fast 100% aus emotionalen Gründen. Oder berührt mich ein Vortrag emotional, dann bleibt er länger in meinem Gedächtnis. Und vor etwa einem halben Jahr, da habe ich so einen Vortrag gehört, war sehr eindringlich zum Thema Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Also 2 Milliarden Menschen, ich war zu Tränen gerührt. Es wurde aufgerufen zu spenden und das habe ich dann auch sofort gemacht. Und da könnte man einerseits jetzt sagen, ich wurde manipuliert, denn ohne Vortrag und ohne die Aufforderung hätte ich ja dann nicht gespendet. Andererseits sind emotionale Appelle auch durchaus legitim. Ja, der Vortrag hat mir ermöglicht, das emotional zu verstehen, was es heißt oder was es bedeutet, keinen Zugang zu Trinkwasser zu haben. Da stand jetzt nicht eine abstrakte Zahl im Raum, 2 Milliarden Menschen, ja, die Zahl wäre viel zu groß gewesen, damit hätte ich gar nichts anfangen können, sondern ich habe es mir bildlich vorgestellt. Ich habe die Folgen durchgedacht und das hat sich bei mir langfristig verankert. Das Thema ist viel, viel greifbarer für mich geworden. Also das, was ich damit sagen will, also nicht immer ist ein emotionaler Appell eine unfaire oder unlautere Manipulation. Unfair wird es dann, wenn das einzige Argument oder die einzige Methode ist, um andere zu irgendetwas zu bewegen. Weil diese Mechanismen so gut funktionieren, weil Emotionen so viel bewirken, zielen auch Manipulatoren genau darauf ab. Die zielen genau auf unsere Instinkte. Und sie versuchen, unser Denken außer Kraft zu setzen, um ihre Ziele zu erreichen. Und dafür nutzen sie die ganze Bandbreite unserer Gefühle. Ja, also von Mitleid über Hass, Neid, Furcht, Solidarität, Fairness und so weiter und so weiter. Kleines Beispiel, die Werbung. Ein ganz gängiges Beispiel. Ja, die Werbesprache oder auch die emotional aufgeladenen Bilder, die sollen uns dazu animieren, dass wir kaufen. So. Und das wissen wir. Wir leben auch damit und finden das jetzt mehr oder weniger legitim. Dann ist die Frage, wann wird es heikel? Also ich finde, es wird dann heikel, wenn eine Zielgruppe das nicht reflektieren kann, weil sie die manipulativen Techniken nicht versteht oder noch nicht versteht. Oder der Appell an das Gefühl der Furcht, die Angst. Ja, aus der Angst heraus, da schaffen wir es, Dinge zu tun, die wir uns normalerweise nicht zugetraut hätten. Oder wir schrecken vor Dingen zurück, die wir eigentlich tun wollten. Und ein Mensch, der manipulieren will, der kann das Gefühl der Angst ganz bewusst schüren, um ja, seine Sachen durchzusetzen und sein Ziel zu erreichen. Also gerade gutes Beispiel sind die aktuellen politischen Debatten. Da hat ja Angst schüren momentan total Konjunktur, ja. Also beispielsweise, wenn weiterhin so viele Flüchtlinge ins Land kommen, dann werden wir. Und was ist, wenn sie unsere Frauen vergewaltigen und, und. Ja, und dann möchte ich Ihnen noch ein Beispiel aus dem beruflichen Alltag vorstellen, und zwar der Appell an die Solidarität. Also nehmen wir mal an, es bestünde eine Gemeinsamkeit zwischen zwei Gesprächspartnern. In dem Beispiel, was ich Ihnen jetzt gleich erzählen möchte, sind das zwei Mitarbeiter, zwei Führungskräfte. Und die eine Führungskraft möchte mit dem Appell an das Wir-Gefühl sozialen Druck aufbauen, dem sich die andere Führungskraft schlecht entziehen kann. Nehmen wir mal an, Herr Müller braucht die Unterstützung seiner Kollegin Frau Meier. Und dann sagt Herr Müller zu Frau Meier: Frau Meier, wir sitzen doch alle im selben Boot. Ja, seit Jahren arbeiten wir Hand in Hand und Sie wollen gute Arbeit abliefern, ich auch. Und wie häufig mussten wir beide schon mit Entscheidungen leben, die wir nicht nachvollziehen konnten und so weiter und so weiter. Was tut Herr Müller? Er versucht sich auf diese Art und Weise Frau Meyers Wohlwollen zu sichern, versucht sich ihre Unterstützung zu sichern. Frage, wie kommt jetzt Frau Meier aus der Nummer wieder raus? Ja, wie können Sie dem emotionalen Appell an Ihr Wir-Gefühl, an Ihre Solidarität kontern? So, ich habe 3 Möglichkeiten, wie Sie da aus der Nummer wieder rauskommt. Erstens, Frau Meier kann den emotionalen Appell ignorieren und einfach weitermachen. Zweitens, sie kann kritisch nachfragen. Herr Müller, eins ist mir noch nicht ganz klar. Jetzt in welchem Zusammenhang steht denn unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Entscheidung, die wir heute fällen müssen? Drittens, Frau Meier zielt auf den emotionalen Appell, indem sie das Gefühl, das Herr Müller angesprochen hat, anerkennt. Ja, Herr Müller, wir arbeiten schon seit Jahren gut zusammen und das weiß ich auch wirklich zu schätzen. Heute bin ich ausnahmsweise mal anderer Meinung als Sie und ich bin sehr gespannt auf unsere kontroverse Diskussion. Also wir wollen unsere Entscheidung nicht darauf gründen, dass... Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast Schürmann mit OE eintragen können. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, freue ich mich über Ihre Unterstützung und wenn Sie mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themenwünsche haben, nur zu. Ich freue mich über eine Mail von Ihnen. Sie können mich ebenfalls auch über Facebook kontaktieren, können natürlich auch meine Seite liken. Wir hören uns wieder hier in etwa 2,5 Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.